Ja, Vater, du hast uns geschaffen nach deinem Bilde. Wir sind nach dem geschaffen, wie du bist. Und so entscheiden wir uns, dass wir uns jetzt eins machen mit dir, dass wir in die Einheit kommen, mit dir zu sein, dass wir in das hineinkommen, wie du uns von Anfang an geschaffen hast, nicht in dem Zustand, wie wir jetzt sind. Danke, Vater, dass du das, was du geschaffen hast, als du den Menschen geschaffen hast, dass es sehr gut war, dass es ohne Fehler war, ohne Eigensüchtelei, ohne dass ich überbetont war, sondern du hast uns geschaffen in Einheit, wie du Einheit bist. Du hast uns geschaffen in Geist, Seele und Leib. Und so danken wir dir, Herr, für diese Einheit, die du selber bist, für diese Einheit, in die du uns wieder zurückbringst, sodass alles, was trennend in unserem Leben, in unserem Wesen, in unseren Gedanken da ist, in unserem Herzen, in unserer Gesinnung, dass alles, was trennend ist, was nichts mit deinem Willen zu tun hat, dass es offenbar wird in uns, sodass wir es selber erkennen können. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns Erkenntnis gibst, der Wahrheit, dass diese Erkenntnis der Wahrheit uns frei macht, dass die Erkenntnis dessen, wie du bist und wie du uns geschaffen hast, dass es stärker ist als alles, was wir programmiert sind, was wir erlebt haben und bisher gewusst haben. Und so entscheiden wir uns, dass es nicht um uns geht, sondern um dich, Herr, und um deinen Willen. Dass dein Wille bei uns durchkommt, dass dein Wille in uns wieder vorhanden ist, in dem Maße, dass wir wieder zurückkommen können in das, wie du uns geschaffen hast. Du bist gekommen, Herr, um zu befreien, du bist gekommen, um wiederherzustellen. So, Herr, haben wir es nötig, immer wieder befreit zu werden von irgendwelchen Festungen, von Fesseln, von Gedankenfestungen, von Bindungen. Aber Herr, wir wollen nicht nur frei werden, sondern wiederhergestellt. Dass unsere Persönlichkeit wiederhergestellt wird, unser Wesen wiederhergestellt wird nach deinem Maße. Und es ist so gut, je mehr wir nach deinem Maße wiederhergestellt werden, umso besser geht es uns. Das ist das, was die Welt nicht versteht. Aber wir entscheiden uns, diese Welt nicht zu lieben, sondern dich zu lieben, damit deine Liebe in uns ist. Amen. So, die erste Frage an euch. Der Unterschied zwischen Humanismus und Human. Was ist der Unterschied zwischen Humanismus und Human? Ja? Was habt ihr über Human noch an Wissenswertes in eurem Gedankenschatz? Was ist noch Human? Humanitäre Werke. Ja? So, die anderen mit Geld, Kleidung, Essen und so weiter helfen. Ja? So, ja. Humanismus, diese Ismen, ist ja interessant, dass eigentlich die ganzen Ismen gegen Gott sind. Alle Ismen sind gegen Gott. So, wir beschäftigen uns jetzt die nächsten 2 Stunden intensiv mit Humanismus. Und das Ziel des Ganzen ist, dass wir selber in unserem Herzen, in unseren Gedanken, den Humanismus entdecken, der in uns ist. So, ihr dürft hier nicht nur mit Gedanken denken, sondern ihr müsst auch lernen, hier euer Herz zu hören, euer Gewissen zu hören. So, dass wir in dem Ganzen, was hier eigentlich abläuft, in dem Gedankengut des Humanismus ist, so, dass wir diesen Humanismus leben, ob wir wollen oder nicht. Wir kommen das nächste Mal dann noch auf viel tiefere, viel mächtigere Ebene, das ist mit dem System der Hohe Babylon, aber hier des Ganzen fangen wir damit an, damit das, was durch die Hohe Babylon freigesetzt ist, aus unserem Leben verschwinden muss, so steht es geschrieben, wenn wir es nicht beseitigen, so dann wird uns das System, das Gott in einer Stunde zerstören wird, wird uns mit Schaden zufügen. Und das will Gott nicht. Ja? So, denken wir an die Twin Towers. In einer Stunde, in weniger als einer Stunde sind diese 2 riesigen Gebäude zusammengefallen. Und Gott sagt eindeutig, geht heraus aus diesem System. So, es waren immer noch über 3000 Tote. Und viele sind nicht zur Arbeit gegangen an diesem Tage. Viele Tausende, weil Gott gesagt hat, geht nicht hin. Bleibt draußen. Es gibt genügend Zeugnisse, dass Menschen gesagt haben, ich bin nicht hingegangen, weil Gott zu mir geredet hat, oder ich bin verhindert worden, das und das und das. Es hätte ja immerhin an die 40.000 Tote geben können, wenn alle bei der Arbeit gewesen wären. Ja? So, aber in einer Stunde wird das System der Hohe Babylon zerstört worden. Und da haben wir keine Zeit mehr rauszugehen. Okay? So, wir beschäftigen uns mit Humanismus. Der Protagoras, was hat er gesagt? Dieser alte Grieche. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ja? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist Humanismus. Ja? In irgendeinem Lexikon steht auch eine verneinende Kraft. Wir sprechen von Kraft, eine verneinende Kraft aller Schöpfung und alles, was mit Religion zu tun hat, steht in irgendeinem Lexikon irgendwie so geschrieben. Eine verneinende Kraft Gott gegenüber und der Schöpfung. So, hier geht es nicht um offene Sünden, sondern hier geht es um Gedankenfestungen. Ja, so. Und aus dieser Gedankenfestung heraus entwickelt sich falsche Herzenshaltungen und falsche Handlungen. Aus dieser Gedankenfestung heraus entwickelt sich das. Das ist jetzt nicht eine offene Sünde wie Rauben, Stehlen, Morden, sonstige Sache, sondern es ist allein eine Gedankensache. Wir wollen mal die Geschichte von vorne aufrollen. Ja? So, also ihr müsst hier mit euren Gedanken dranbleiben an dem, was ihr jetzt hört. So, lasst euch nicht wegführen in irgendeine andere Gefilde von euren Gedanken, sondern seid diszipliniert dran, schreibt mit, sonst verliert ihr den Faden. Es ist so wichtig, dass ihr hier dabei bleibt, ja? Dass ihr euch nicht abschweifen lasst. So, ich möchte mal das aufbereiten, wann Humanismus angefangen hat, wo es wirklich angefangen hat. Ja, am Anfang war es so, dass der Vater, dass der Herr mit Adam und Eva am Abend in der Kühle spazieren gingen und sie haben miteinander geplauscht, haben miteinander geredet. So, keine Ahnung, was sie miteinander geredet haben, aber sie haben miteinander geredet. So, und es war alles in Ordnung, in bester Ordnung. Und dann kam die Schlange. Die Schlange war listiger, also das heißt schlau oder klüger, als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat. Und sie sprach zu der Frau. Also, wir müssen das mal überlegen, die Schlange sprach zu der Frau. Und wenn hier geschrieben steht, die Schlange sprach, dann hat sie wirklich gesprochen. Also scheinbar hat Adam und Eva mit den Tieren gesprochen. Scheinbar war das da noch möglich. Ja? So, heute reden die Tiere mit uns nicht mehr, sonst sind sie sauer. Warum? Weil wir sie verraten haben, weil sie unter Umwelteinflüssen leben, die zerstörerisch sind, weil wir ihren Lebensraum kaputt machen. Sie sind gnatschig mit uns, sie reden nicht mehr mit uns. Und die Schöpfung wartet darauf, wie im Römerbrief geschrieben steht, dass die Söhne Gottes, die Gerechten, aufstehen und das Ganze wieder ändern. Ja? Zu der Schlange auch noch einmal zu Mose zurück, denn das Volk murrte und hörte nicht auf zu murren. Und der Herr sandte die Schlangen. So, bitte hört auf zu murren. So, von Herrn ist kein Problem, die Schlangen zu senden in dein Leben. Ganz am Rande. Kostet nichts extra. So. Also die Schlange sprach, hat Gott wirklich gesagt? So, diese gemeine Hinterfragung, die da kommt, ja? Diese gemeine Hinterfragung haben wir alles schon durchgenommen. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? So, hier geht es um den Intellekt. Ja? Und dann fangen wir an, wenn es um den Intellekt geht, dass wir uns anfangen zu verteidigen. Da sagte die Frau zur Schlange, von der Früchte des Bäumes des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren. Und schon tut mir noch eins obendrauf. Gott hat nie gesagt, das darf man nicht berühren, sondern nur, ihr dürft nicht essen. So, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs solltet ihr sterben. Das ist Verführung. Verführung zum Ungehorsam. Wenn Gott gesagt hat, oder wenn im Wort Gottes etwas steht, und dann kommt jemand anders, ja, so eng muss man das nicht sehen. Ja? So, dann spricht die Schlange durch andere Menschen zu dir. So ist Gott nicht. Dann spricht die Schlange durch andere Menschen oder in deine Gedanken. Wenn Gott gesagt hat, so ist es, dann ist es so. Entweder wir nehmen es wirklich so real und so wie das Schwert, ja, wo wir es schneiden, du fällst zur linken oder zur rechten. Wenn wir es so nehmen, werden wir nie in die Irre laufen. Also hier kam die Verführung zum Ungehorsam. Und Ungehorsam war die erste Sünde. Ja, das war die letzte Tat des alten Adams. Und dann wurde er aus dem Himmel geschmissen. Okay? So, und dann kommt, dass aus uns etwas gemacht werden soll, was wir nicht sind. Sondern Gott weiß, dass es an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr werdet sein wie Gott oder wie Gott Wesen. So, erkennen Gutes und Böse. Wahrscheinlich hat die Eva dann gar nicht mehr gehört, zu erkennen, Gutes und Böses. Sondern sie hat nur noch das im Herzen gehabt, oh, dann werde ich sein wie Gott. Vielleicht aus Liebe, vielleicht aus, wow, dann bin ich auch so wie er. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Verführung zur Sünde war schon da, es war schon geboren. So durch diesen Gedanken war er schon geboren, ich bin auch wer. Ich möchte auch wer sein. Es hat nicht genügt, dass sie gewusst haben, sie sind aus dem Erdboden geschaffen, und Gott hat hineingeblasen und sie sind so geworden nach seinem Bilde. Es hat nicht genügt, sondern sie wollte mehr sein. Und wenn irgendjemand ein Gedanke etwas in dir fabriziert, ja, du könntest doch mehr sein, mach doch dieses, dann bist du mehr, so rede nicht mit der Schlange. Sie ist klüger. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und da seine Lust für die Augen war. So, da entstand zum ersten Mal die Augenlust. So, keiner begehre des anderen Frau, des anderen Mann, des anderen Haus, des anderen Esel und so weiter. So, und das ist ein Verbot. Und dann kommt die Augenlust. Ach, das kann ich nicht haben, aber ich möchte es haben. Ja? Ist da geboren damals. So, Täuschung. Woher kommt Täuschung? Sie wurden getäuscht. Sie sagte ja dann später, die Eva, als Gott zu ihr gesagt, was hast du getan, Eva? Ich, die Schlange, hat mich getäuscht. Ja, woher kommt Täuschung? Kommt durch das Verdrehen des Wortes Gottes. So, wenn wir so voll im Humanismus verhaftet sind, werden wir kaum der Gedanke, dass wir aus Erde geschaffen sind und durch seinen Atem zum Leben gekommen sind, wird dem humanistischen Geist völlig widerstreben. Dann bin ich ja nur Dreck. Dann bin ich ja eigentlich nichts. So sollte das in dich hochkommen, dann hast du schon den ersten Punkt. Ja? Die ganze Schöpfung, die ganze Tiere, also die Tiere und der Mensch ist aus Erde gemacht. Und er hat hineingeblasen, hat gesprochen, lebe. Das ist der absolute Widerstand des Humanismus, dass wir aus Erde geschaffen sind. Seltsamerweise, wenn Humanisten begraben worden, sagt der Pfarrer, aus Erde seid ihr gemacht und von der Erde werdet ihr wieder. Und keiner widerspricht, ja. Aber ein ganzes Leben lang widerspricht man. Der Tatsache können wir uns nicht widersetzen, dass wir wieder zur Erde werden, wenn wir gestorben sind. Ja? Okay, also Täuschung kommt durch das Verdrehen des Wortes Gottes. Diese Ordnung in Gottes, einer meiner Lieblingspsalmen, Psalm 19, so, wenn wir in den Ordnungen Gottes leben, dann geht es uns gut. Ich habe jetzt auch ein paar Tage hinter mir, wo es mir wirklich nicht gut ging. Ja, so, aber selbst dann, wenn mir es nicht gut geht, trotzdem in den Ordnungen Gottes zu bleiben, das bringt dich wieder heraus. Alles andere bringt dich nur noch tiefer hinein. So, wenn wir den Ordnungen Gottes leben, dann freut sich unser Herz. So, wir müssen oft mal die Wahrheit uns selber sagen, dass es uns wieder gut geht. So, heute Morgen ging es mir nicht besonders gut. Da bin ich in der Küche gestanden, habe gesungen, die Freude am Herrn ist meine Kraft. So, und eine halbe Stunde später ging es mir gut. So, ich glaube, man sieht mir es nicht mehr an, wie es mir heute Morgen ging. Gut. So, seid ihr schon mal enttäuscht worden? So, dieses Wort Enttäuschung ist für uns sehr negativ gepolt, oder? Ja? Enttäuschung. Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht von der Situation. Ich bin enttäuscht von meinem Auto oder ich bin enttäuscht von meinem Pastor. So, nehmen wir mal das Wort auseinander. Nehmen wir mal dieses Wort auseinander. Ent und Täuschung. Das ist ein Ende der Täuschung. Und was heißt es im Klartext? Ich wurde getäuscht. Ich habe mich selber getäuscht. Ich habe mir selber was eingeredet, selber was vorgemacht. Ja? Oder andere haben mich getäuscht. Irgendjemand hat mich getäuscht. So, mein Gebet ist immer wieder, vor allem im Prophetischen, wenn ich diene, Herr, bewahre mich vor aller Täuschung und aller Selbsttäuschung. Ja? Es ist so wichtig, dass wir wirklich bereit sind, auch unsere Selbsttäuschung, wo wir uns selber das vormachen, was wir sind, ja, wo wir vielleicht noch nicht sind, ja, so, wo nach mehr streben, als wir sind, dass wir diese Selbsttäuschung aufgeben. Sondern sagen, Herr, ich wachse, so wie du mich wachsen lässt, ich verändere mich, wie du mich veränderst, ich bin bereit, in dem zu gehen und ich gehe nicht über meinen Glauben hinaus. Ich blase mich nicht selber auf. Ja? Es ist so wichtig, dass wir bereit sind für Enttäuschung. Dass alles, was in deinem Leben Enttäuschung ist, dass es beseitigt wird. Dann bist du nicht enttäuscht, wenn es ans Licht kommt. Und sei bereit, wie Johannes Evangelium 3, ab Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. So, und dann zum Schluss steht, dass wir alle, dass wir unsere Werke im Licht hin tun sollen. Dass wir alles, was wir tun, im Licht tun. Sodass wir nichts im Verborgenen tun, damit nichts und niemand getäuscht werden kann. Sodass, sobald wir etwas im Verborgenen tun und es nicht ins Licht bringen, wird der Feind es cachen und wird es verwenden. Und selbst wenn nur andere dann misstrauisch werden, was tut denn der? Wieso sagt er denn nicht, was er tut? Allein dieses Misstrauen, was er dann auch angebracht ist, wenn einer das nicht offenbart, was er tut, Misstrauen ist alter Mensch, ist Fleisch, ist nicht in Ordnung, und deswegen muss man hingehen, offenbare, was tust du? Ja, so dass wir wirklich alles im Licht tun, damit alles im Lichte Gottes ist, so damit der Feind nicht an unseren Werken wirken kann. Also, Enttäuschung ist gut. Wir müssen diese Worte, die wir so kennen, die negativ belegt sind, richtig nehmen, mal auseinandernehmen, ja? Und dann bekommen diese Worte eine völlig andere Bedeutung. Also Gott hat gesagt, und ein geschaffenes Wesen kommt daher und stellt Gottes Aussagen in Frage. Ich rede jetzt nicht nur von der Schlange, oder? Aber damit hat es angefangen. 1. Samuel 15, als Samuel Saul vor sich hat und er ihn zurechtweist über das, was er getan hat. Er war ja ungehorsam. So, er hatte den Priesterdienst selber vollführt, den er nicht tun durfte. Er sagt zu ihm, sieh, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Das heißt, wir fangen beim Wort Gottes an, wenn jemand sagt, das will ich aber nicht, widerstrebe ich. Aber es ist deine freie Entscheidung. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Du kannst frei entscheiden, ob du dem Wort Gottes gehorsam bist oder nicht. Das ist die eine Sache, wo wir Gott, seinem Wort gegenüber gehorsam sind oder nicht gehorsam sind. Du kannst natürlich nur dort gehorsam sein, das, was du verstehst und das, was du gehört hast. Ja? So, aber dort, wo du gehört hast, wo du weißt, dort kann Gott erwarten, dass du gehorsam bist. Und wenn wir es nicht sind, oder Widerspenstigkeit, ja, ist wie Wahrsagerei. Und Wahrsagerei, es ist Zauberei, dem hat Gott die Feindschaft erklärt, den Krieg erklärt. So, wenn wir all das nehmen würden, was in unserer Gemeinde oft gelebt wird, würde es an jeder Ecke einige Steinhaufen geben, wenn wir im Alten Testament leben würden. Ihr wisst, was ich meine? Ich würde bestimmt auch unter einem liegen. Ja, auch Evolution. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Er ist die Krönung der Schöpfung. Evolution ist absolut widergöttlich. Evolution ist, ich bestimme, dass es keinen Schöpfergott gibt. Und der wahre Grund hinter Evolution ist nämlich der, wenn ich anerkenne, dass es einen Schöpfer gibt, dann muss ich auch Rechenschaft ablegen. Aber ich will ja leben, wie ich will. Und daher verneine ich und verleugne ich einen Gott, der erschöpfert, das ganze Universum geschaffen hat, der ein Schöpfergott ist. Das ist der wahre Hintergrund. Das ist der eigentliche Grund der Rebellion, der Evolution. Das ist nichts anderes wie Rebellion. Rebellion gegen den lebendigen Gott. Das heißt nicht, dass Pflanzen nicht in der Lage sind, sich anzupassen. Das heißt nicht, dass Pflanzen in sich nicht etwas haben, wo sie sich verändern, um den Umwelteinflüssen zu überleben und dass sich einiges angepasst hat. Die Pflanzen sind nicht so dumm, wie wir glauben. Tiere sind nicht so dumm, wie wir glauben. Wir haben schon so viele Erlebnisse mit Tieren gehabt, das ist unwahrscheinlich. Ich hatte es erst gestern Morgen wieder eins. Gestern Morgen, ja. So, ich stehe in der Früh auf und gucke zu der Terrassentür raus, sitzt vor der Terrassentür ein kleines Rotkehlchen. Oh, ist das gegen die Scheibe geflogen oder was? Denk, was mache ich jetzt? Oh, Vogelgrippe. Oh, was mache ich jetzt? Was einem alles so durch den Kopf schießt. Ne? So. Und dann habe ich was geholt, um es dann da drauf zu setzen. Weil meistens hast du in die Finger und dann hast du Flecken auf den Finger. So. Dann habe ich was geholt und habe ich die Tür so aufgemacht und es saß so richtig da und da. Und plötzlich hüpft es hoch und springt auf der Tür unten, wo auf dem Fensterrahmen. Ja? Plötzlich sitzt da droben und denkt, was mache ich jetzt? Okay, wenn ich die Tür jetzt ganz aufmache, dann habe ich es in der Wohnung. So, dann kriege ich es gar nicht mehr. Ne? So, also dann habe ich die Tür wieder zugemacht, habe nur meinen Arm rausgefasst und wollte es holen, springt es weg und springt auf meinen Arm und bleibt da sitzen. Ich denke, und was mache ich jetzt? So, und dann wollte ich danach greifen, dann hüpft es weg. Ja, und dann denke ich, ich muss es irgendwo in Sicherheit bringen, weil hier laufen Katzen rum und so, ja. Und dann wollte ich es in Sicherheit bringen. Es hüpft immer so ein Stück von mir weg. Immer ein Stück von mir weg. Obwohl es geflogen ist, ja. Immer nur ein Stück. Und dann saß draußen am Rand von der Terrasse. Und dann bin ich hin. Es ist nicht weggegangen. Dann habe ich es gestreichelt mit einem Finger. Es ist nicht weggegangen. Als ich es danach greifen wollte, tschick, war es wieder einen halben Meter weg, ja. So. Und ich glaube, dass Gott sehr oft auch durch Tiere zu uns spricht. Wenn wir irgendwelche Also ich könnte hier einen Roman erzählen, was Gott durch die Schöpfung, kein Roman, sondern Tatsachenbericht, was wir schon erlebt haben mit Tieren. Okay? Also Evolution ist eigentlich Trennung von Gott. Das ist Tatsache. Weil ich sage mich ja los vom Schöpfer, ich will ja nichts mit ihm zu tun haben. So, wir gehen weiter, wo Humanismus angefangen hat. 1. Mose 11. So, und die Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Worte. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und die Ziegel dienten als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mortel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche des Erdbodens zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, und die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lass uns herabfahren, dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Ja, heute muss man mühsam eine andere Sprache erlernen. Gut, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer, je nachdem. Aber das ist Verwirrung, die Sprache verwirrt. So, jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen, heißt auch in anderer Übersetzung, fortan wird ihnen nichts zu kühn sein. Ja? Und wenn wir an die Kühnheit denken, dieser neuen Türme, die gebaut werden, ja, noch höher, noch höher, noch höher, noch höher. Ja? Raumfahrt, Klonen. Nichts wird ihnen mehr zu kühn sein. Ja. So durch die Einheitssprache, man will Englisch als die Weltsprache haben. Ja. So durch die Einheit, die der Mensch sich selber schafft, ohne Gott, will all das wieder herbeibringen. So, es war mal die Aussage, dieses Gebäude in Straßburg, oder in der Verwaltung drin sitzt, das schaut ja aus so ähnlich wie dieser Turmbau von Babel. Dieses Bild, das es da gibt. Das haben die ja so ähnlich gebaut. Dann hat einer gefragt, das schaut doch so ähnlich aus wie der Turm von Babel. Wieso macht ihr das? Ja, damals hat es nicht geklappt. Aber heute werden wir Babylon vollenden. Wir werden diesen Turm vollenden. Und der Herr fuhr herab und zerstörte. Es wird den Menschen nicht gelingen, diesen Turm bis an die Wolken zu bauen. Egal, was sie anstellen, es wird ihnen nicht gelingen. So, wenn wir das mal verstehen, Babylon damals war das erste große Zentrum, das gebaut worden. Dort war ein Staatswesen entstanden, dort wurde Verwaltung geschaffen, dort wurde Städtebau wurde geschaffen. Dort entstand alles in Babylon. Ja? Und von dort aus wurden die Menschen ja verstreut. Aber aufgrund dessen, dass sie sich sprachlich nicht mehr verstanden. Aber dieses Wesen, das, was sie gemacht haben, das haben sie ja mitgenommen. So wie ein Souvenir, du gehst mal irgendwo hin und kaufst ein Souvenir und bringst es mit nach Hause. So. Und dieses Souvenir von Babylon, das haben sie überall hin mitgenommen. Und dieses Souvenir von Babylon ist auf der ganzen Welt. Und so dieser babylonische Geist, Babylon heißt Verwirrung. Dieser babylonische Geist verwirrt die Menschen. Beziehungsweise die Verwirrung kam von Gott. Ist es dir mal schon so gegangen, dass du irgendwas gedacht hast und plötzlich war es so wirr in deinen Gedanken? Plötzlich hast du gedacht, was habe ich denn überhaupt geredet? Was ist denn überhaupt los? So, das wollte ich doch jetzt gar nicht machen. Und was rede ich denn jetzt hier? Oder irgendwie so. Ist es euch bestimmt alle schon so gegangen. Da wirkt dieser babylonische Geist an dir. Und ich hoffe, nur an dir. Nicht in dir. Also Babylon heißt Verwirrung. Und aus diesem babylonischen Geist müssen wir herausgehen. Weil sonst sind wir, wenn der Herr das eines Tages richtet, mittendrin und können nicht mehr fliehen. Aber die große Erlösung ist schon geschehen. Römer 6,6, was steht da geschrieben? Das ist eine Bibelstelle, die darf euch, das muss programmiert sein. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt. Ohne dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, hätten wir nie eine Chance, um aus diesem System auszusteigen. Jesus hat es vor 2000 Jahren getan. Und es ist ein Angebot Gottes an uns, das anzunehmen und uns verändern zu lassen. Und wenn wir das nicht tun, ist Jesus umsonst gestorben. Ein Großteil der Christen meint, ich bin wiedergeboren und es genügt. Genügt es eurer Meinung nach? Wir müssen ja erstmal hineinkommen in diesen neuen Menschen. Das heißt schon, dass ich dann auch in das Buch des Lebens kommen kann und dass ich, wenn ich sterbe, eines Tages auch in den Himmel kommen kann. Aber ich habe das verpasst, auf Erden hier zu leben, was Jesus für mich bereitet hat. Ja, also, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt. Das ist eine wichtige Aussage, die darf euch nie verloren gehen. Ja, weil nur dadurch werden wir in das Neue hineinkommen, indem wir den Tod Jesu annehmen, dass er unseren Tod gestorben ist und dass wir frei sind von dem alten Menschen und unser Wesen dahingehend verändert werden kann, damit das nachkommt, unser Wesen, was eigentlich schon geschehen ist am Kreuz. So, Jesus war demütig und gehorsam bis in den Tod. Habt ihr das schon mal gelesen? Ja. Wisst ihr das auch? Warum musste Jesus gehorsam sein bis in den Tod? Ungehorsam war die erste Sünde und er musste das durchstehen bis in den Tod. Und so ist es auch für uns, da wir Jesus in allem nachahmen sollen, für uns notwendig, dass wir gehorsam sind, bis wir sterben. Einmal gehorsam, super, preis den Herrn, dass du da gehorsam warst. Aber dann kommt die nächste Situation. Ja? Luzifer ist durch Stolz und Rebellion gefallen und er versucht, alle Menschen durch Stolz zu gewinnen. Durch Stolz wollen wir uns einen Namen machen, etwas aufbauen, das nur uns die Ehre gibt. Und egal, was du aufbaust, was nur dir Ehre gibt, einen Namen macht, das ist Stolz. Und hier müssen wir uns immer wieder mal prüfen, Herr, offenbare mir, ist in meinem Leben wieder Stolz eingezogen? Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Ja? Wird immer wieder behauptet, Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Nein, Hochmut kommt vor dem Fall. Dem Stolzen widersteht er, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So, Jakobus 4,7. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das heißt, wir unterwerfen uns oft nur in unseren Gedanken, in unseren Gebeten. Unterwerfen wir uns nur Gott. Aber alles, was du tust, unterwerf es doch Gott, überlass doch Gott letztendlich die Oberaufsicht, bring es doch unter die Hand Gottes, dass er in diesen Werken wirken kann. Dass wir unseren Teil, was wir tun können und sollen, dass wir das tun. Aber dass wir, egal was wir tun, unter dem Haupt Jesu Christi machen, unter seiner Hand, unter seiner Abdeckung. Und das ist eine sehr gute Waffe, das ist die beste Waffe gegen Stolz und Rebellion. Alles unter seiner Hand zu tun. Alles aus seiner Gnade heraus, aus seinen Wirkungen heraus zu tun. So, es gibt eine Bibelstelle, die sagt, wir dürfen uns rühmen. Ja, mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ja, also dessen darf ich mich rühmen. Ja, da darf ich richtig protzen, da darf ich richtig prahlen. Ja, so hier kannst du wirklich alles rauslassen, was sich angestaut hat. So dass wir wirklich sagen, das, was Jesus für uns getan hat, sondern ich glaube, wenn wir uns dessen rühmen vor den Menschen, was Jesus für mich getan hat, das hat so eine Kraft. Das ist Weissagung. So jeder, der von Jesus redet, weissagt. Ja, das Geist der Weissagung ist, dass wir von Jesus reden. Sobald du von Jesus redest, weissagst du. Ist doch super, oder? Viele sagen, ich habe noch nie ein Wort bekommen. So, dann rede von Jesus und du weissagst. So, wenn wir an diesem Text noch ein bisschen dranbleiben. Mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Das heißt, dass wenn es wirklich so ist, dann bin ich nicht mehr verfügbar für die Welt. Und diese Welt, bitte, heißt immer das jetzige böse Zeitalter. Das heißt, egal was die Schlange, was die Menschen an mich heranbringen, wenn ich wirklich gekreuzigt bin, wenn alles verändert ist, bin ich nicht mehr verfügbar für dieses System der Manipulation, der Zauberei, der Hexerei, des Ichs, des Humanismus. Ich bin nicht mehr verfügbar. Und ebenso, und ich der Welt. Also die Welt ist, ich bin für die Welt nicht mehr verfügbar und die Welt ist für mich aber auch nicht mehr verfügbar. So, wir kämpfen immer darum, dass die Welt aus unserem Leben draußen bleibt. Aber wenn ich wirklich gekreuzigt bin, wenn ich wirklich dieser neue Adam schon bin, Jesus ähnlich bin, dann kann diese Welt auf mich nicht mehr zugreifen. Ich bin tot für sie. Kannst du einem Toten von dem irgendwas verlangen? Nichts. Wenn er tot ist, ist er tot, dann liegt er da. Oder irgendwie, hängt irgendwo rum. Aber man kann von ihm nichts mehr verlangen. Und so heißt es wortwörtlich, ich bin tot für die Welt und die Welt ist für mich tot. Wir haben miteinander nichts mehr zu tun. Aber hallo, wir leben doch jeden Tag in dieser Welt. Und trotzdem, ich bin tot für die Welt und die Welt ist für mich tot. Also für die Äon, für das jetzige böse Zeitalter, das unter der Herrschaft des Teufels ist. Das heißt, alles, was der Teufel tut in dieser Welt, bin ich nicht mehr zugreifbar und ich kann auf dieses System nicht mehr zugreifen. Warum? Weil ich tot bin dessen. Und das ist der wirksame Schutz gegen Humanismus. Ich bin tot dem Humanismus gegenüber. Er kann mich nicht mehr verführen, dass ich wer was bin. So, kennt ihr so dieses Bitte um Segnung? Herr, segne uns vier. Ich, mich, meiner, mir. So, ja. So, das ist Humanismus. Es geht nur um mich. Ich, mich, meiner, mir. So, da ist nicht das alles drin. So, dann geht's weiter oder zurück im Text in Galater 5, 24. Welche aber Christus angehören, haben den alten Menschen gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Das ist ein Teil, das erwartet Gott von uns. Das geschieht nicht automatisch. Das einzige Automatische für uns ist, dass vor 2000 Jahren Christus für uns gestorben ist und unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Da haben wir noch nicht gewusst, dass wir auf dieser Welt leben werden. Ist es schon geschehen. Ja? So, es ist nicht aktuell jetzt da, sondern es ist im Geist aktuell jetzt da, aber im Natürlichen ist es 2000 Jahre her. Das heißt, dass wir uns entscheiden müssen, diesen Begierden, diesen Lüsten, diesen Verführungen, ihnen nicht mehr zu dienen. Ich bin nicht mehr verfügbar. So, das war jetzt nur die Einleitung. Wie geht's euch mit dem Ganzen? So, die Wurzel des griechischen Denken. Nehmen wir mal Hesekiel. Hesekiel 38, nein, Entschuldigung, 28. Hier wird dieser König von Tyros beschrieben. Und ihr werdet hier feststellen, wenn man das jetzt so liest, unbedarft und man hat keine Ahnung von der geistlichen Welt, so, dann werden wir feststellen, der redet ja von zwei Königen von Tyros. Wie kann das sein? Ja? So, wie kann Gott von zwei Königen reden, die zur selben Zeit regieren? Im ersten Teil, wo der Mensch genannt, der Tyros beherrscht hat als König. Im zweiten Teil werden wir feststellen, dass hier Satan gemeint ist. So. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyros und sage ihm, so spricht der Herr, du warst ein vollendetes Siegel, voller Weisheit und voller vollkommener Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd und arbeitend in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. An dem Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schimmernder Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigst. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben durch schimmernder Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden in der Unredlichkeit deines Handelns hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich verzehrt. Und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht, vor den Augen aller, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bist dahin auf ewig. Ja? So beschreibt Gott, wie Luzifer war und was aus ihm wird. Ja? So, und wenn wir hier reinlesen, so um des Glanzes willen hat er das gemacht, um seiner Schönheit willen. So, was tun wir alles um unseres Glanzes, unserer Schönheit willen? Das sind Dinge, die wir aufhören müssen. Ich denke mit Freuden immer noch an unseren letzten Bibelschultag, an unsere Gebetszeit letztes Mal, welche Herrlichkeit Gottes auf euren Gesichtern war. So, keine Schminke, keine Wellnesskur, und wenn die 5 Jahre dauert, bringt das fertig, was Gott innerhalb von Minuten macht. Solche Schönheit auf euren Gesichtern, das war etwas, so intensives habe ich bisher noch nicht erlebt. Also preist euch glücklich, dass der Herr in seiner Herrlichkeit und Schönheit da war und euch überkleidet hat mit seiner Herrlichkeit. So, und auch hier wieder 1. Mose 3, 1 bis 6, so die Schaffung des Menschen. So, wenn wir das alles akzeptieren, dass der Feind gefallen ist, aus Verführung, aus eigenem Willen, aus Sucht, aus Glanz etwas zu sein, ja, mehr zu sein als Gott, daraus entspringt der Humanismus. Mehr zu sein wie Gott. Das ist die Wurzel des Übels, der schon begonnen hat. Keine Ahnung, wie weit es vor unserer Zeit war oder wann das war. Ja, es kann man so nicht feststellen. Aber es war eben vor Beginn dieser Erde. So wurde Luzifer, der dieser Cherub war mit den Seraphim, mit den Flügeln, und der ständig bei Gott war und Gott angeschaut hat. Und trotzdem sündigte und mehr sein wollte wie Gott, obwohl er geschaffen war. Und hieran sehen wir, auch der Luzifer war geschaffen und selbst seinen ganzen Schmuck und alles Schönheit und Kostbarkeiten hatte. Er wurde an dem Tag, als er geschaffen wurde, wurde auch alles andere geschaffen, wurde ihm gegeben, in einer wahrscheinlich unwahrscheinlichen Glanz und Schönheit. Und das ist genau das, was den Menschen zum Humanismus genauso treibt. Wir wurden geschaffen, aufgrund dessen, was wir sein wollen und sein können, wollen wir mehr sein als Gott. Und das wird uns entfernen von Gott. So, wir gehen jetzt mal zu den Griechen wieder, die hier viel verstanden haben und viel hineingelegt haben in unser griechisches Denken. So, was haben wir mit den alten Göttern zu tun? Mit Zeus und so weiter. Was haben wir mit Griechenland zu tun? Warum? Weil der Geist Griechenlands über die ganze alte Welt gezogen ist und sie in Besitz genommen hat. Ja? So, der Heraklit, also nicht die Dachbedeckung, sondern Heraklit, er hat gesagt, Relativismus, wieder dieser Ismus, diese Ismen, alles ist in Bewegung. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ja? Ich meine, die Donau bleibt die Donau. Es ist nur nicht mehr dasselbe Wasser. Er hat auch irgendwo ein bisschen recht, ja? So, wenn ich einmal reingestiegen bin, gehe raus, so, das Wasser, wo ich drin war, ist nicht mehr da, es ist ein frisches Wasser. Aber es ist immer noch die Donau. So, der Protagoras, haben wir schon gehört, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Aristoteles, das Höchste für ihn war zu denken, vor allem über sich selbst. So, wenn du viel nachdenkst und vor allem über dich selber, so dann bist du Aristoteles sehr ähnlich. Und noch etwas hat, was damals eingeführt wurde, hat heute noch Bestand. Plato. Ja, Plato hat etwas installiert und ich glaube, dass die Wurzel nicht von Plato kommt. Natürlich aus dem gefallenen System. Aber wir haben es festgestellt, oder wenn wir sehen, die Israeliten, so, Gott wollte nicht, dass sie einen König haben. Und Samuel, er hat zu Samuel gesagt, sag ihnen, sie bekommen einen König, aber dann müssen sie mit das und das und das und das rechnen. So, ich will euer König sein und ihr werdet alles haben, was ihr braucht. Nein, wir wollen keinen göttlichen König, den wir nicht sehen, sondern wir einen König sehen, den wir sehen. Ja? So, und dann haben sie den Saul bekommen und dann ist das Dilemma losgegangen. Was hat Plato gemacht mit seiner Lehre? Plato war aus der Herrscherklasse. Plato war einer der Oberen von Griechenland und da ging ja immer wieder mal der Kampf, ne? In Griechenland, wer an der Regierung ist, wie heute eben auch. Heute wird halt sogenannte demokratische Wahlen ausgeübt. Damals war es halt immer Kopf kürzer oder ja. So, Plato war verbannt auf eine Insel, weil er seine Herrschaft hat abgeben müssen. Jetzt hat er sich überlegt, wie komme ich wieder an die Regierung? Dann kam ihm folgende Idee. Ich habe eine besondere Erfahrung gemacht. Ich kann euch zu den Göttern bringen. So, ihr lebt auf der Erde, wo Arbeit ist, wo Schweiß ist, wo Krankheit ist. Aber ich kenne den Weg, um euch in den Himmel zu kriegen, wo heil ist, wo alles in Ordnung ist. Ja, ich kenne den Weg. Und wenn ihr mich wählt, dann zeige ich euch, wie es geht. Also hat er sie wieder überredet und sie haben ihn wieder an die Regierung gelassen. Soweit ich informiert bin, hat die Kirche das übernommen. Bei ihrem ersten Konzil. Wir sind die Tür. Wir sagen euch, ihr arbeitet und wir sagen euch, wie ihr in den Himmel kommt. Wir sagen euch, wie ihr zum Heil kommt, wie ihr zu Gott kommt. So, ihr müsst durch uns gehen. Ja, so wir. Also Plato hat gesagt, ich zeige euch den Weg und die Kirche hat gesagt, wir wissen den Weg, ihr seid von uns abhängig. Gott hat uns gesetzt, wir sind die Nachfolger, die wahren Jünger Jesu und so weiter. Das hat die Kirche übernommen. Wir sind die Mittler. Und es ist Altes Testament. Ja, das ist absolut Altes Testament. So, das heißt eindeutig, dass eben wir größtenteils immer noch in diesem System leben. Wir brauchen einen Mittler. Und wenn es der Pastor ist. Aber es gibt nur eben Lehrer oder Mentoren. Ja, ihr wisst, dass Mentor aus dem Griechischen kommt. Ja, so dass dieser, der hatte Mentor geheißen. Odysseus hat ihm seinen Sohn anvertraut, dass er ihn lehrt, dass er ihn zur Reife bringt, zur Mannesreife, während er über die Welt segelt. Und überall dort war. Also dieser Typ hat Mentor geheißen und deswegen heißt es heute, wir machen Mentorenschaft. Ja, dieser griechische Name, was ja an für sich nichts Schlechtes ist. Leute zu mentoren. Aber ich kann auch sagen, ich begleite dir, ich helfe dir, ich bin dein Lehrer, du bist der Jünger. Ja, so dieses System leben wir unbewusst immer noch. Und zwar folgendermaßen. Wir haben hier unsere Arbeit, unseren Alltag und haben hier es war einfach nur mal überschreiben mit Gottesdienst. Der Sonntag stattfindet oder samstags. Spürt ihr, auf was ich raus will? Diese Trennung zwischen deinem Arbeitsleben und dem Sonntagsgottesdienst ist größtenteils vorhanden. Nicht bei jedem, aber größtenteils. Wenn du über dich nachdenkst, zu welchem Schluss kommst du? Lebst du das Reich Gottes wenigstens am Sonntag im Gottesdienst? Lebst du es in deinem Alltag, zu Hause, wo dich niemand sieht? Beim Arbeitsleben, beim Autofahren? Ja, du träumst das, was du bist. Okay. Und es wird an der Zeit, dass wir diese Trennung aufheben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Sodass wir diese Trennung aufheben, wir benötigen einen Mittler. Der einzige Mittler, den wir brauchen, ist Christus. Einen anderen Mittler gibt es nicht. Und alle, die lehren, alle, die Gemeinde leiten, haben die einzige Aufgabe, Hirte zu sein und aufpassen, dass, und die Leute zuzurüsten, dass sie, so oft sie wollen, mit Freimütigkeit eine Begegnung mit Gott haben. Eine andere Aufgabe haben wir im Neuen Testament als Leiter nicht. Wir haben geredet über den fünffältigen Dienst. So ist unsere einzige Aufgabe von diesen fünf verschiedenen Berufsgruppen ist, die Heiligen zuzurüsten zum Dienst. Eine andere Aufgabe haben wir nicht. In der Gemeinde, es gibt übergeordnete Aufgabe, das Land einzunehmen, Freiheit zu schaffen. Aber immer als Dienst für Gott und die Gemeinde. Und wenn wir nicht aufhören, am Sonntag unser sogenanntes Christsein zu leben und während der Arbeitszeit, während der Freizeit und Beruf und Alltag oder Urlaubszeit unseren alten Menschen zu leben, wird dieser Zugang zu Gott unwahrscheinlich schwierig sein. Es kann sein, dass eines Tages die Tür zugeht und du wirklich hämmern musst und klopfen musst. Gott, mach mir auf, mach mit dir die Tür auf. Bis eines Tages die Tür nicht mehr aufgeht. Hier müssen wir an die 10 Jungfrauen denken. So, ihr wisst, warum nur 5, alle haben geschlafen, ihr wisst, warum nur 5 in den Himmel gekommen sind? Wisst ihr es noch? Bitte? Sie waren nicht bereitet. Sie hatten zu wenig Öl, aber warum hatten sie zu wenig Öl? Weil sie nicht bereit waren. Sie waren für die Hochzeit nicht bereit. Und dann würde diese Tür zu sein. Und du wirst nicht hineinkommen zur Hochzeit. Manche schaffen sogar, einer hat es geschafft, der kam hinein zur Hochzeit, aber hatte kein Hochzeitsgewand. Er hatte nicht dieses weiße Kleid an. Dieses weiße Kleid sind deine gerechten Taten, die du tust, die Gott für dich zuvor bereitet hat. Das webt dein Brautkleid. Die gerechten Taten. Kein anderes Brautkleid. Du kannst dir keins kaufen. Du kannst nur dafür sorgen, dass es sauber bleibt, dass du es immer wieder wäschst in dem Blut Jesu. Offenbarung 22. Auch das ist notwendig, dass wir wenn wir uns unsere gerechten Taten selber verschmutzen oder andere beschmutzen, ist es wieder unsere Aufgabe, diese Kleider zu reinigen, weil eine schmutzige Braut wird es nicht geben. Ja? Also heißt es für uns, Herr, vergib uns, wo wir unser Christsein nur am Sonntag gelebt haben. Nur in dem sogenannten Gottesdienst. Aber nicht in unserem Alltag. Könnte es sein, dass ihr da was tun müsst? So, dann wollen wir es doch tun, oder? Wollen wir Gott um Vergebung bitten? Und uns bereit erklären, sein Werk, das er durch uns tun will, auch im Alltag zu tun. Wollen wir da beten? Ja, Herr, so vergib uns, dass wir unser Christsein, das, was wir wissen, das, was du an uns getan hast, dass wir es nur in Anführungsstrichen im Gottesdienst gelebt haben oder bei anderen religiösen Veranstaltungen. Und dass wir es nicht genügend in unserem Umfeld leben. Herr, so vergib uns, dass wir uns hier oft geschämt haben, dass wir uns diesen Aufgaben, so geht nun hin in alle Welt, dass wir nicht genügend nachgekommen sind. So hilf uns und befreie uns davon. Wir bitten dich um deine Gnade und um deine Hilfe und dass wir hier herauskommen und hineinkommen in die wahre Nachfolge. Sondern ich glaube, dass wir unseren Worten Taten folgen lassen sollten. Ich würde euch vorschlagen, dass jeder von euch sagt, oder ihr habt schon bestimmte Menschen auf dem Herzen, für die ihr betet, so dass jeder sich zwei Menschen geben lässt. Ja? Kannst auch mehr dir geben lassen, wenn du mehr Kapazität hast, so dass du für diese zwei Menschen betest und dass, wenn du glaubst, jetzt ist die Zeit reif, dass du mit diesen für jeden Menschen ein Kärtchen nimmst, vielleicht noch was Persönliches draufschreibst und dass du zu diesen Menschen hingehst und das Evangelium ihnen sagst, die frohe Botschaft. Nimm das mal bitte. So dass du ihnen sagst, du bist weg. Ah, okay, dann. Nein, es war. Ich habe gedacht, es waren zwei.
Ich habe
mir 10 gegeben. Okay. So dass ihr sagt, okay, wir wollen das, was wir jetzt bekannt haben, das, was wir verändern wollen, wir wollen unseren Worten Schritte verleiten. So betet für die Leute und dann gib ihnen diese Karte. So steht die Wahrheit drin und dann rede mit ihnen. Gut, wir wollen weitergehen in unserem Text. Ein bisschen mehr Informationen zur griechischen Kultur, in der wir ja eigentlich leben, ohne es zu wissen, hier in Deutschland. In der griechischen Kultur gibt es drei Hauptelemente. Wieder ein Ismus, Rationalismus, das heißt Vernunft und Verstand. Es geht alles über den Vernunft und von dem Verstand über die Ratio. Körperkultur und Sport. Der ganze Kult um die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele sind ein Götzendienst an sich selbst. Die Olympischen Spiele ist Zeus. Wenn ihr das, den Aufwand der letzten Olympischen Spiele, die in Griechenland stattgefunden haben, so dass ein Jumbo umgespritzt worden ist auf Zeus und da haben die ganze Welt geflogen und überall das Feuer, das Zeus hingebracht hat. Wenn wir all das verstehen, was hier abläuft und dass es früher Olympischen Spiele gab es ja 1000 Jahre nicht und dieser Franzose Robert Cupertin, glaube ich, so heißt er, diese wieder zu Leben erweckt hat und verordnet hat, sobald er stirbt, soll sein Herz aus seinem Leib geschnitten worden und soll nach Athen gebracht worden in diesen Tempel. Und dort, das wurde auch gemacht und es wurde dort hingebracht in einen Altar. Und neben diesem Altar wird das olympische Feuer entzündet. Ja, es war früher nur die Sieger haben überlebt, ja. so an den Olympischen Spielen früher. Ja? Und das Ganze drumherum ist ein absoluter Götterkult. Und diese Gebete, die da gesprochen worden sind in Athen, wurde absolut der Göttervater Zeus angesprochen. Hört sich so ähnlich an wie Gott. Ja, muss man halt so lassen, weil die wissen ja nicht, wie man richtig betet. Und jeder, der mitgebetet hat, hat den Zeus angebetet. Und wenn man wieder weiß, durch Menschen, die wir kennen, was Gott alles unternommen hat, um dort einzuwirken, ja, so dann ist es absolut erstaunlich, was es möglich ist, wenn du bereit bist zu gehen. Menschen haben es geschafft, im Gebet bis vorzudringen, bis zu denjenigen, die die Fackeln bekommen haben. Dort waren Menschen da. Und der wo die erste Fackel bekommen hat, stand eine Frau nebendran. So, darf ich für dich beten? Er sagt, klar, hier beten alle, bete ruhig für mich. Ja. So, und darf ich deine Hände mit Öl salben? Ja, selbstverständlich. Ja. Und sie hat für ihn gebetet und hat ihm die Hände mit Öl gesalbt. Und er hat die Fackel in Hand genommen, um sie weiterzubringen, die Nationen. So, und könnt ihr euch vorstellen, was da Gott gewirkt hat? Es war ein heißer Tag, ohne einen Windhauch. Und die Fackel wurde entzündet und ging aus. Und so weiter. So auch in Deutschland, in München und in Berlin sind Dinge passiert, die man eben nur weiß, wenn man ein paar Leute kennt, die da mitmachen. Ja? So, es ist gigantisch, was Gott aufgetan hat. Ja? So, und aufgetan hat. Und dieser Kampf dagegen, der hat noch gar nicht richtig begonnen. Und wir, Gott glaubt, dass Gott von uns erwarten kann, dass wir diesem griechischen Geist nicht mehr nachgeben und nicht mehr leben, sondern dass wir mit seinem Geist leben. Homosexualität ist griechischer Geist. Männerliebe war höher angesehen als die Liebe zwischen Mann und Frau. Darum waren Statuen, Männerstatuen von den Griechen her, die sind immer nackt. Ist schon mal aufgefallen? Wenn man es weiß, fällt es leicht auf. Ja, und die Frauen sind immer angezogen. Ja, die Frauenfiguren haben immer Kleid an. Männer sind immer nackt. Also Homosexualität war weitaus wichtiger wie der normale Verkehr zwischen Mann und Frau. Das ist ein Teil vom griechischen Geist. Gehört noch mehr dazu, aber mehr wollen wir jetzt nicht sagen. Der Geist von Griechenland. Ja, das heißt Weisheit, Wissen, Diskutieren, übergenaues an Vorschriften und starr an Paragraphen festhaltend. Wenn wir das von Daniel lesen, Daniel hat gefastet, um eine Antwort zu kriegen über die Verbannung von Israel. So, und dann kam dieser Engel, Gabriel, und hat gesagt, ich habe 21 Tage gebraucht, um hierher zu kommen, aber nur weil Michael mir geholfen hat gegen den Fürst von Persien. Sondern ich gehe zurück und kämpfe weiter mit dem Fürst von Persien. Wenn ich mit dem fertig bin, dann kämpfe ich mit dem Geist von Griechenland. Ja, und der Fürst von Persien ist immer noch nicht besiegt. Also die kämpfen jetzt schon 4000 Jahre oder so. Und so wir sehen an dem Nahen Osten, der Fürst von Persien will Israel vernichten. Ja, aber es ist wohl so, dass dieser Fürst von Persien stürzen wird. Und Israel Ruhe bekommt und der ganze Nahen Osten. Aber dann geht es mit dem Geist von Griechenland weiter. So, und das sind nicht mehr territoriale Mächte, sondern das sind ja Kontinente, die hier von Mächten beherrscht wird. Und dieser griechische Geist ist eben von Griechenland durch die Römer und so weiter nach Europa gekommen, hat ganz Europa eingenommen, USA, Amerika. So, dort herrscht hauptsächlich der griechische Geist. Und vor dem wollten wir nicht kriechen, ja, sondern vor dem wollten wir stehen. So, es gibt hier zwei wichtige Göttinnen, die vor allem hier in Deutschland Fuß gefasst haben. Und ich glaube, dass eine der Göttinnen wirklich Deutschland überschwemmt hat. Das ist die Dialekta. Dialekt? Dialekta. So. Sie hat, sie ist abgebildet mit einem Basilisk, einem drachenähnlichen Tier. In der Bibel steht, auf Psalm 91, wir werden auf Schlangen treten. Das Wort Schlange stimmt nicht, da steht, also ich habe es nicht, aber ich glaube dem, der es gesagt hat, da steht eigentlich Basilisk. Bloß mit dem Basilisk konnte die Übersetzer nichts anfangen, dann hat man Schlangen geschrieben. oder Drache, andere haben Drache geschrieben. Aber diesen Basilisk, den gibt es tatsächlich. Daher auch Basel. In Basel steht eine riesige Statue eines Basilisken. Wenn ihr das seht, so, dann solltet ihr auch einen guten Magen haben. Das schaut hässlich aus. Ja, also wir waren dort und haben dort gebetet. Eine ganze Schar von Menschen. Die Dialekte herrschen, zerstören durch Blicke, beherrschen mit Blicke. Sie hat Europa erfüllt mit Diskussion, Verdrehen der Wahrheit, Entkräftigung der Wahrheit, sich mit Reden durchzusetzen, manipulieren, Recht behalten. Ja, dann gibt es noch die Athene. Kennt ihr die Athene mit der Eule auf der Schulter oder so, auf der Eule in der Hand? Die Athene hat die Dialekta, die hat nur ein leichtes Gewand an. Die braucht sonst nichts. Ja? Die hat keinerlei Waffen. Sondern hier geht es eindeutig um die Augen von des Basilisken und durch ihr Reden. Ja? Die Athene hat eine Eule in der Hand, sie hat Kriegssandalen an, sie hat ein Schild und hat einen Speer. Ja? So, und die steht auch ganz lässig da. Aber da kommt es eben durch die Weisheit, und wenn einer nicht pariert, dann kommt es eben mit der Waffe. Ja. So, als ich das gehört habe mit der Dialekta, sich mit Reden durchzusetzen, habe ich gesagt, bingo, bin ich mittendrin. So habe ich Buße getan, und ich werde mich versuchen, durch Reden nicht mehr durchzusetzen. Ja, ich muss mich nicht behaupten durch Reden. Ich muss meine Meinung nicht durchdiskutieren, bis der andere erschöpft aufgibt. Ja, also Athene, Eule, Weisheit und Krieg. Beide wollen die Herrschaft über den Verstand. Es geht um den Verstand. Ja. Und das, all das, was hier installiert worden ist, seitdem Satan, seit dem Unrecht an ihm gefunden wurde, Gott lässt es zu, er hätte es ja ausradieren können. Aber es läuft hinaus, dass sich der Antichrist letztendlich formieren kann. Kann, weil Gott es so will, weil Gott es so zulässt. So, bis wir zum Antichristen kommen, machen wir eine kurze Pause. So wie wir hier, glaube ich, feststellen können, wie gesagt, das ist ein Riesenthema, das uns wirklich fordert. Aber wenn wir das feststellen, was hier alles enthalten ist im Humanismus, so, dann ist es gewaltig viel. Ja, in diesem System, in dem wir leben. Wie gesagt, es geht Richtung Antichrist. Wir haben ja hier festgestellt, alles, was wir bisher gehört haben, war es, sich von Gott abzuwenden. Und der Mensch ist das Maß aller Dinge. So. Und der Mensch, der die höchste Autorität als Mensch einmal haben wird, so dieser Mensch sein mit der Zahl 666, also 666. So, und hier, ihr Frauen, ihr könnt beruhigt sein, ihr werdet nie der Antichrist sein. Weil das wird ein Mann sein, ja? Dieser Antichrist, der Antichrist. So, ich muss es euch aber zur Ordnung rufen. Wir können trotzdem ein antichristliches Leben führen in dem antichristlichen Geist. Ja? So, aber der Antichrist wird ein Mann sein. So, wir fangen hier mal ein bisschen an, das aufzuarbeiten. Jesaja 5, 20 bis 21, Entschuldigung. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. So. Das heißt, das antichristliche System wird alles, was Gott gut heißt, schlecht heißen. Und alles, was Gott Sünde heißt, wird gut geheißen. Ich springe mal rüber ins Neue Testament, 2. Thessaloniker 2, 1 bis 12, aber wir lesen jetzt mal nur Vers 9. Ihm, dessen Ankunft gemäß die Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und Zeichen und Wundern der Lüge. Ja? Er wird sich beweisen, der Antichrist wird sich beweisen durch Zeichen und Wunder. 2. Thess 1 bis 12, aber es war jetzt nur der Vers 9. So, der Antichrist wird viele Zeichen und Wunder vollbringen, damit man seinen Lügen glaubt. Und wie Derek Prinz immer wieder sagt, und hier ist die charismatische Ecke am leichtesten zu verführen. Warum? Weil wir so auf Wunder auf sind, auf Heilungswunder und auf dieses und jenes, ja. Wir sind so viel auf diese Wunder aus, aber um der Wunder willen, dass wir wer sein, dass wir auch wer sind. Ja. So, wenn du auf Zeichen und Wunder aus bist, dann bist du sehr leicht verführbar, wenn der Antichrist auftaucht. Weil er wird die verführen, die Gott gehorcht. Er will die verführen, die Gott gehorchen. Er will sie zum Abfall bringen durch seine glatte Worte. Er will sie verführen mit Zeichen und Wunder, dass sie ihm mehr glauben, wie der Bibel, wie Wort Gottes. Und darum ist es so wichtig, Römer 8, 6 bis 7. Denn die Gesinnung des alten Menschen ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Und weil die Gesinnung des alten Menschen Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch nicht, die aber im alten Menschen leben, können Gott nicht gefallen. Das heißt, die Gesinnung des alten Menschen ist tot und ist Feindschaft gegen Gott. Und diese Gesinnung des alten Menschen ist ja dieser Humanismus, selber wer zu sein, obwohl man ein geschaffenes Wesen ist. Und hier können wir uns wieder rühmen. Mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So, und wenn, noch einmal am Anhang von vorher, wenn wir nicht der Welt gekreuzigt ist, wenn mir die Welt nicht gekreuzigt ist und ich der Welt nicht gekreuzigt bin, bin ich verfügbar. Wenn ich nicht tot bin, diesem jetzigen Besenzeitalter, dann bin ich verfügbar. Allein über dieses Thema könnte man eine ganze Woche ein Seminar machen. Jeden Tag. Morgens, mittags, abends. Aber allein dein Wille, dem nachzufolgen, was Gott schon getan hat, ist ausschlaggebend. Zu sagen, okay, ich habe erkannt, hier lebe ich für die Welt, hier bin ich verfügbar, oder ich hole mir Dinge aus der Welt, aus diesem System, um es für mich zu nehmen, um Vorteil, der Vorteilswillen. So, solange ich das tue, sollte ich, wenn ich das erkenne, oder sobald ich es erkenne, sollte ich Buße tun, Gott um Vergebung bitten und umkehren und es nicht mehr tun. So, der antichristliche Geist wird und muss immer mehr zunehmen, denn bevor Jesus Christus kommt, erscheint der Antichrist. Und das ist das, was viele Christen nicht wahrhaben wollen. Bevor Christus wiederkommt, kommt der Antichrist. Und das ist das, der Antichrist mit der Zahl 666. Und Jesus ist 777. Er ist höher. Der Antichrist wird nie rankommen. Auch wenn er bis an den Himmel herankommt, wie geschrieben steht, mit frechen und boshaften Worten wird er rankommen. So, vor kurzem habe ich für jemanden gebetet, und das war, habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, dieses Bild, diese Füße von diesem Gestalt von Nebukadnezar, wo er geträumt hat. Ich habe nur bis zur Hüfte diese Füße gesehen, Erz und Ton, diese Vermischung. Habt ihr das schon mal gelesen, Daniel? Solltet ihr dringend machen. So, und dieser Stein kommt und zerschlägt das alles. So, es darf in uns keine Vermischung geben. Die Zeit ist reif, dass dieser Stein, der losgebrochen wird, ohne eine Hand, ohne irgendeines Menschen zutun, so kommt der Stein und zertrümmert diese Figur. Der Kopf ist Gold, ja, ja. Die Hüfte ist Bronze, das ist Griechenland. So dann und die Füße, das Römische Reich, Eisen und Ton. Diese Vermischung, das kann nicht halten, ja. Eisen und Erde und Ton zusammen, du kannst es modellieren, aber das zerbricht sehr leicht, ja. Und so können wir uns es nicht erlauben, in dieser Zeit weil wenn der Stein fällt und dieser Stein fällt und zerstört diese Figur und dieser Stein wird zu einem Berg und erfüllt die ganze Erde. Ist das nicht herrlich, oder? So, Gott zerstört es und erfüllt dann die ganze Erde. So, ich habe schon verschiedentlich über den Antichrist gelehrt. Man glaubt nicht, was innerhalb der Gemeinde dann aufsteht. So, 1. Johannes 2, 18 bis 19. Das ist ein wichtiger Satz, den wir jetzt zusammen lesen sollten. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja? Wenn man es noch nie gelesen hat, momentan ein schwieriger Text. Aber das Antichristliche kann nur dort erscheinen, wo Christus ist. Wo Christus gepredigt wird, wird der Antichrist erscheinen. Wenn in deinem Umfeld, wenn du leidest, wenn du im Hauskreis selber leidest oder wenn du in deiner Gemeinde, da wo Christus wirklich gepredigt wird, die ganze Wahrheit, wird der Antichrist erscheinen. Dieser antichristliche Geist, und er wird durch Menschen hindurch wirken. Ja? Und darum sei froh, wenn deinem Umfeld der Antichrist erscheint, dann predigst du wenigstens das Evangelium in Kraft und in Wahrheit. So woanders brauchst du gar nicht auftauchen. Ja, das heißt, der Antichrist ist in der Gemeinde, aber sie bleiben nicht in der Gemeinde und sie gehen aus der Gemeinde. Daran kann man erkennen, dass sie nicht von der Gemeinde sind, weil sie gehen. Das ist krass, oder? Und Humanismus wird uns hier gefangen nehmen. Humanismus wird uns hier sagen, man kann doch die Menschen nicht gehen lassen, man muss sie doch irgendwie halten, man muss es ihnen doch irgendwie recht machen, dass sie da bleiben. Und der antichristliche Geist wird die Humanisten versuchen, mit wegzureißen. So im Geistlichen, und der Antichrist wird sich herniedersetzen im Tempel, ja. So, der Antichrist wird insgesamt herrschen 7 Jahre. 3,5 Jahre baut er seinen auf und 3,5 Jahre lang wird er sein Unwesen treiben. Also wenn jemand dich fragt, wann kommt Jesus wieder, kannst du nur sagen, heute plus 7 Jahre. So kannst du es morgen auch sagen, übermorgen auch, ja, weil der Antichrist noch nicht erschienen ist. Sondern wenn wir hier nicht gefestigt sind, wenn wir hier nicht voll im Glauben sind, voll in der Abhängigkeit und gefüllt mit der Wahrheit sind, kann es sein, dass du diese Zeit, wenn der Antichrist erscheint, nicht überlebst als Christ. So, das heißt, im Geistlichen, da unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, kann sich der Antichrist auch in uns niedersetzen, auf den Thron, wo Jesus sitzen sollte. Und im Natürlichen, man wartet ja darauf, dass der dritte Tempel gebaut wird. Momentan ist es nicht möglich, weil es würde da drunten den Nahen Osten in Brand setzen. Ja? Aber wenn es so ist, kann es wohl sein, dass der Antichrist selber diesen Tempel bauen lässt, weil die Juden sind mittlerweile so weit, dass derjenige, der in den dritten Tempel baut, wahrscheinlich auch der Christus ist. weil sie wissen, anders wird es nicht mehr gehen. Sie sind hier sehr verführbar, sagen wirklich jüdische Leiter, die eine Ahnung haben. Das ist nicht, ich kommentiere hier nur. So, die sagen, er wird wahrscheinlich den Tempel bauen, sie werden den als Christus anbeten. Und das ist dann nur der Antichrist. Ja, so, auch in deinem Leben, wenn du viel Krieg hast und du willst nur noch Frieden, egal wo der Friede herkommt, kann es sein, dass du dem falschen Friedensfürsten nachjagst. Und es wird ein schreckliches Erwachen geben. So, weil der Antichrist wird folgendermaßen erscheinen. Jesaja 59, Vers 14 bis 15. 59, 14 bis 15. So ist das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht fern, denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz und die Geradheit findet keinen Eingang. Und so geschieht es, dass die Wahrheit fehlt und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Das heißt, wenn du dich diesem System nicht eins machst, wird man dir alles nehmen, was du hast. Aber hallo. Wenn du heute schon sagst, Homosexualität ist Sünde, kann es so sein, dass du heute schon eingesperrt wirst. Ja, soweit sind wir schon, dass ein paar hundert Menschen in Deutschland so eine Macht haben, dass sie es durchdrücken, dass man dich verhaftet, wenn du das öffentlich behauptest. So, der Antichrist, wenn du das liest, der wird mit frechen Worten Gott herausfordern. Er wird unwahrscheinlich frech auftreten gegen die Zierde, gegen die Heiligen und gegen Gott. In einer Art und Weise, wie es noch nie geschehen ist. Und wir können gegen diesen Antichrist nichts mehr ausrichten. Nichts mehr. Sondern Gott persönlich wird ihn einfach entfernen. Okay? Aber bis es dahin soweit ist, werden wir noch etwas zu tun haben. Zacharia 9, Vers 13. Ich wecke deine Söhne Zion gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands und mache dich wie das Schwert eines Helden. Ja? Und wir sind eingepfropft in Zion, wir sind eingepfropft in den Ölbaum. Damit sind wir gemeint, dass wir das Schwert des Geistes, das Schwert des Wort erheben, gegen die bewährten Kämpfen Griechenlands. Und ich behaupte und ich weiß es, dass die bewährten Kämpfer Griechenlands uns weit voraus sind. Sie haben es verstanden, den zweiten Himmel anzuzapfen, das Reich des Satans, um ihre Herrschaft auszubauen und zu stärken. Ich weiß, dass die Satanisten mit dem Großteil der Christen ihr Spiel treiben. Wir haben jemanden herausgeholt da drin, wir konnten sie zur Bekehrung bringen und sie hat gesagt, wir haben mit euch ein übles Spiel gespielt. Ihr habt alles getan, was wir wollten. Alles habt ihr getan, was wir wollten. Und das muss aufhören, wenn wir dieses Schwert des Geistes in die Hand nehmen. Wir wollen nicht mehr das Spiel der Leute spielen von der anderen Fakultät, sondern wir wollen das Schwert ergreifen, damit sie unser Spiel spielen. Und das bedeutet Kampf. Wir sind im Kampf, wir sind im Krieg und benehmen uns wie auf dem Fronturlaub auf den Bahamas. So ist die Tatsache, so schaut es in der Gemeinde aus. Denn Epheser 6, 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Allein wenn ich das lese, sollte es mir eiskalt über den Rücken laufen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und wenn du immer wieder attackiert wirst durch Menschen, dann attackiert dich der Feind durch die Menschen. Und wir sehen immer nur das Gesicht des anderen, der uns angreift. Aber wir sehen nicht das, was da dahinter ist. Das andere aber ist ganz klar zu erkennen, so wenn die Zeit kommt und Gott dieses System beseitigt, wird er alles beseitigen, was dämonisch ist. Sie werden einfach nicht mehr zu finden sein. Sie werden einfach weg sein. Aber derjenige Mensch, der ein Diener des Finsternis war, wird sich im Gericht vor Gott verantworten müssen, was er getan hat. Und das muss uns klar sein. Können wir nicht sagen, der war schuld. Die Schlange hat mich verführt. Nein, eine Trennung von Gott rausgeschmissen. Es war im Paradies so und wird im Gericht so sein. Keinen Zugang zu Gott. Wenn wir den Dämonen dienen, haben wir keinen Zugang zu Gott. Und das muss uns voll und klar bewusst sein, dass wir nicht ein Werkzeug des Teufels sind, sondern dass wir uns ausbilden lassen, das Schwert des Geistes so zu benutzen, dass es Menschen hilft und dient und den Feind zurückschlägt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Antichrist kommt, dann läuft vieles anders. Aber bis dahingehend erwartet Gott von uns, dass wir kämpfen, dass wir stehen, dass wir das Wort Gottes benutzen, zu was es uns gegeben ist. Und wenn man, es fängt daran, damit an, dass wir unser eigenes Leben sauber halten. Dass wir das Wort Gottes benutzen, auch als Schwert für uns selbst. Dass wir es benutzen wie ein Hammer, um die Festungen in uns zu zerstören, damit wir kein Werkzeug des Feindes sind. Das kann doch Jesus wirklich von uns erwarten, für das, was er für uns gelitten hat. Zu der ganzen Endzeitgeschichte ist es wichtig, dass ihr Daniel lest. Und wenn ihr das erste Mal lest und nichts versteht, dann lest es ein zweites Mal oder ein zehntes Mal. Es ist unwahrscheinlich schwierig, das alles zu verstehen, was da drin steht. Ebenso die Offenbarungsgeschichte, alles, was da so kommt. Es ist schwierig, aber je öfter ihr es lest, umso mehr werdet ihr es verstehen. Nochmal, Daniel 10, 20. Da sprach er: Hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen, und ich mit ihm fertig geworden bin. Die gute Botschaft ist, dass der Engel Gabriel mit dem fertig wird, mit dem Fürsten von Persien. Auch wenn der Kampf schon so ewig geht. Er wird mit ihm fertig. Und siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch ich will dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Okay? Daniel 10, 20. So, das heißt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, was einem so alles ins Gesicht geschmissen wird von einem Menschen gegenüber. So, aber wir kämpfen in Liebe. Gott hat zu mir immer gesagt, du kannst den Teufel nicht besiegen, weil du ihn hasst. Weil er ist im Hassen besser wie du. Ja? Sondern du kannst ihn nur besiegen, weil du mich liebst. Hat Jesus zu mir gesagt, du kannst den Teufel nicht besiegen, weil du ihn hast, sondern weil du mich liebst. So, ich habe hier ein Absagegebet vorbereitet. Das lest ihr euch jetzt bitte durch, sodass wir es zusammen dann sprechen.